Sie miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet in Berlin, unweit des Reichstags. Das ist ja das Epizentrum der deutschen Politik und in dieser deutschen Politik passiert ja ungeheuer viel im Moment. Das bedarf der Einordnung, man muss das kommentieren und zuerst einmal zu verstehen versuchen. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich da einen erfahrenen Gesprächspartner bei uns in der Sendung habe. Es ist Wolfgang Thierse. Wolfgang Thierse, natürlich Ihnen bekannt, der frühere Bundestagspräsident, SPD, Mitglied des Parteivorstands, auch immer wieder in den Diskussionen und Debatten der Sozialdemokratie voll mittendrin, nach wie vor ein wunderschönes Büro hier in der Berliner Innenstadt mit vielen Büchern. Herr Thierse, Sie sind ja auch tätig gewesen als Dozent, haben sich an der Hochschule, wir haben uns gerade unterhalten, mit Hegelscher Ästhetik auseinandergesetzt. Ja, in der Politik geht es ja nicht immer so ästhetisch zu und her. Ich schwenke mal die Kamera und freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Meine erste Frage: Wie erklären Sie sich eigentlich das Resultat der SPD bei den letzten Wahlen? Was ist da der tiefere Grund für diese, ja, man muss sagen, für diese doch letztlich desaströse Situation?
Ja, es ist ein entsetzliches Wahlergebnis, das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte der Sozialdemokratie seit 140 Jahren, muss man sagen. Und natürlich hat es verschiedene Gründe. Erster Grund ist, das soll nicht der Relativierung und Entschuldigung dienen, das Ergebnis ist Teil einer allgemeinen Rechtsdrift in Europa, in den Demokratien. Das sehen wir ja ringsum auch in anderen europäischen Ländern. Rechte, rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien und Kräfte nehmen zu. In den USA zum Beispiel auch. Also plötzlich ist Deutschland Teil dieser Entwicklung. Es trifft die SPD in besonderer Weise. Dann zweitens das Scheitern der Ampelregierung. Und dieses Scheitern der Ampelregierung, also der Koalition aus SPD, Grünen und FDP, selber hat nun wiederum verschiedene Gründe. Der erste und wichtigste Grund: Diese Regierung hatte nie die Chance auf ein normales Regieren, denn kaum war sie im Amt, gab es die imperialistische Aggression Putin-Russlands auf die Ukraine und plötzlich war alles anders. Alles anders. Der Koalitionsvertrag stimmte eigentlich nicht mehr, weil eine Zeitenwende hat ja vernünftigerweise Olaf Scholz aufgerufen. Plötzlich stand das Thema Verteidigung Europas, Unterstützung, auch militärische Unterstützung der USA, der Ukraine im Zentrum. Zweiter Punkt, ein Verfassungsgerichtsurteil, das ich nach wie vor für skandalös halte, hat dazu geführt, dass von heute auf morgen 60 Milliarden weg war. Keine demokratische Regierung der Welt kann so etwas verkraften. Und drittens, auch daran muss man erinnern, innerhalb dieser Regierung gab es eine ständige Opposition, die FDP. Das hat zum Scheitern der Ampelregierung geführt. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt. Olaf Scholz, der Spitzenkandidat, der Kanzlerkandidat, war ja als amtierender Kanzler in einer sehr unbequemen Rolle. Er spielte den Moderator, den Schlichter. Er hat sich zurückgenommen. Er hat den Eindruck des Zögerlichen, des Führungsschwachen erzeugt, sodass das plötzlich im Wahlkampf zu einem Kanzlermalus wurde. Das muss man wissen. Und dann muss man wissen, dass natürlich insgesamt, und um das Allgemeine einzubetten, natürlich auch Deutschland, wie vergleichbare Länder, in einer Situation eines dramatischen Umbruchs sich befinden. Wir sind ja in Zeiten, wo die Gleichzeitigkeit verschiedener Krisen und heftiger, schmerzlicher Veränderungen stattfindet. Das tut weh, das erzeugt Ängste, Zukunftsängste, das Bedürfnis nach schnellen, wunderbaren Lösungen, möglichst nach schmerzlosen Lösungen, erzeugt eben auch massive Unzufriedenheit und Ärger. Und das hat zu diesem Wahlergebnis geführt, nämlich dem Wahlerfolg, erheblichen Wahlerfolg der AfD, also einer rechtspopulistisch-rechtsextremen Partei. Die CDU hat ja vergleichsweise gar nicht so stark gewonnen. Und da kommen wir auf einen ganz speziellen Punkt, den man in Erinnerung rufen muss, das Thema Migration. Hat diesen Wahlkampf beherrscht? Erstens natürlich, weil es wirkliche Probleme gibt, der Aufnahme von vielen Menschen, ihrer Integration, aber auch, weil in den letzten Wochen auf eine ganz furchtbare Weise sich die Zahl von Morden Taten gehäuft hat. Magdeburg, Aschaffenburg, Mannheim, München. Das regt natürlich die Menschen auf. Das betrifft uns ja alle emotional. Was passiert da? Was muss man tun? Das hat das Thema nochmal nach vorne gebracht. Und dann hat Friedrich Merz gemeint, er könne und müsse dieses Thema aufnehmen und zum Zentrum seines Wahlkampfes machen. Hat dann im Bundestag eine Entschließung eingebracht und einen Gesetzentwurf im vollen Bewusstsein, dass er den nur mit der AfD durchbringen kann. Also er hat dieses Thema, das so emotionalisiert war, noch einmal verstärkt emotionalisiert, aber mit dem Effekt, den er hätte wissen müssen, dass das eher der AfD nutzt und weniger der CDU nutzt. Aber das ist passiert und hat mit zu diesem Wahlergebnis geführt. Dramatische Stärkung der AfD, eher bescheidene Zugewinne der CDU und starke Verluste der Ampelparteien bis hin zum Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag.
Was muss Ihrer Meinung nach die SPD für eine Lehre aus diesem Resultat ziehen? Sie haben es angesprochen, es sind Umstände, die für die Partei sich nicht positiv ausgewirkt haben. Man muss ja auch selbstkritisch in den Spiegel schauen. Was sind die wichtigsten Lehren, die jetzt die Partei Ihrer Meinung nach ziehen muss?
Also ich gehöre ausdrücklich zu denen, die es sich nicht so leicht machen und sagen, es liegt alles an Olaf Scholz, der ist schuld, oder an der Parteiführung. Sondern insgesamt muss die Partei sozusagen sich selber einer fundamentalen Selbstkritik unterwerfen. Mein Eindruck ist, das ist natürlich auch durch den Ablauf des Wahlkampfes noch einmal verstärkt worden, dass das Bild der SPD undeutlich geworden ist. Ihr Profil ist verwaschener. Sie ist thematisch zerfranst. Sie muss zurückgewinnen ihren Identitätskern. Und das heißt, es muss ihr ganz deutlich und sichtbar um Arbeit, um Einkommen, um wirtschaftliche Zukunft, um Zukunft des Sozialstaats geht. Das sind die zentralen Themen, die die Menschen interessieren. Das heißt, wirtschaftliche Zukunft, wenn man so will, wirtschaftliche Verlässlichkeit und soziale Sicherheit. Ausdrücklich in Unterscheidung zu rechts- oder linkspopulistischen Parteien, darf die SPD nicht der Versuchung nachgeben, Wunder zu versprechen, einen schmerzlosen Wandel organisieren zu können. Aber sie muss zum Wandel Ja sagen, und das ist ein technologischer, das ist ein wirtschaftlicher Wandel, das ist auch ein ökologischer Wandel und gewiss auch ein sozialstaatlicher Wandel. Sie muss Ja sagen, wir nehmen diese Wandlungsnotwendigkeit an. Wir wollen das gestalten, aber wir wollen es so gestalten, dass es erfolgreich ist und dass die Früchte und die Schmerzen, die Gewinne und die Verluste fair und gerecht verteilt werden, sodass eine Mehrheit auch Ja zu diesem schmerzlichen und teilweise bitteren Wandel sagt. Das ist die Aufgabe der Sozialdemokratie, das muss sie deutlich machen. Und das fängt beim Migrationsthema an. Da geht es auch darum, wie finanzieren wir diesen Wandel? Was ist die Aufgabe des Staates dabei? Was ist Aufgabe der privaten Wirtschaft? Das muss Gegenstand auch sozusagen der Verständigung innerhalb der Sozialdemokratie sein. Aber jetzt kommt die eigentliche Schwierigkeit hinzu. Dieses Wahlergebnis hat dazu geführt, dass eigentlich keine andere Regierung möglich ist als eine unter Beteiligung der SPD, wenn die Sozialdemokratie nicht verantwortlich sein darf, dafür will, dass die AfD in die Regierung kommt. Das können wir nicht. Und deswegen kann die SPD nicht Wunden lecken und sich mit sich selber und ihrer Korrektur beschäftigen, sondern sie muss Verantwortung übernehmen. Und das will ich mal einbetten, warum das ganz wichtig ist und eine große Herausforderung der Sozialdemokratie. Das sieht man ja, wenn man in die Welt blickt. Da sieht man ja bittere Wirklichkeiten. 70% der Weltbevölkerung lebt nicht in Demokratien, sondern lebt in Diktaturen, in autoritären Regimen, in illiberalen Ländern. Das macht Demokratie kostbar und verteidigenswert. Und wenn man dann auch noch weiß, dass, wenn man in die USA blickt, wo Trump dabei ist, die amerikanische Demokratie, wenn nicht zu zerstören, sondern sie doch in ein autoritäres Regime zu verwandeln. Und wenn man sieht, die imperialen Mächte, Putin, Russland, China und andere, dann merkt man, wie sehr der amerikanische Historiker Timothy Snyder recht hat, ein Yale-Professor, der neulich gesagt hat, Deutschland ist gegenwärtig die wichtigste Demokratie der Welt. Das ist die Verantwortung, die wir haben. Und das heißt, wir müssen eine Regierung bilden, möglichst schnell angesichts der dramatischen Zuspitzung der Konfliktlage, Stichwort Trump und die Ukraine. Es muss eine Koalitionsvereinbarung zustande gebracht wird, die tatsächlich Zukunft organisiert, die auch wachsende deutsche Verantwortung für die europäische Geschlossenheit, die europäische Verteidigungsfähigkeit und die europäische Zukunftsfähigkeit ernst nimmt. Das ist die große Herausforderung, vor der die SPD sich nicht drücken kann. Sie muss regieren, auch wenn das vielleicht wieder ein schmerzlicher Opfergang wird.
Ein Thema, das die Leute natürlich ganz heftig bewegt, ist die Migration. Sie haben es angesprochen. In der Schweiz hat der frühere, mittlerweile verstorbene Präsident der Sozialdemokratischen Partei, der Helmut Hubacher, einmal gesagt, mit Blick auf das Wachstum der Rechtsparteien in der Schweiz, die Linken haben das Migrationsthema verschlafen. Man hat das eigentlich den Rechten überlassen. Was raten Sie? Was ist der richtige Umgang mit diesem extrem aufwühlenden Migrationsthema, gerade auch in Deutschland?
Da muss man eine Vorbemerkung machen. Es gibt keine einfache, flotte Lösung dieses Problems, weil es weder nationalstaatlich allein zu lösen ist, sondern wir es europäisch brauchen. Wir brauchen größere Zusammenhänge. Es ist auch nicht einfach per Ordre de Mufti zu lösen, sondern es ist ein ziemlich komplexes Problem. Und deswegen muss es der Sozialdemokratie darum gehen, drei entscheidende Gesichtspunkte miteinander zu verbinden. Schutzbedürftige sollen und müssen weiter bei uns Schutz finden können. Zweitens aber muss es darum gehen, ungeordnete, ungeregelte Migration deutlich zu begrenzen. Und drittens, Deutschland braucht, wie andere moderne Industriestaaten auch, Zuwanderung, Arbeitskräfte, um unserer wirtschaftlichen und sozialen Zukunft willen. Wir müssen die legalen Wege verbessern und vereinfachen, wie Menschen zu uns kommen, die bei uns arbeiten, die Teil unseres wirtschaftlichen und sozialen Lebens sind. Drei verschiedene Gesichtspunkte, die miteinander verbunden werden können, sollen, und das verfassungsgerecht, europarechtlich einvernehmlich und im Einvernehmen mit unseren Nachbarn. Es ist doch nichts getan, wenn Friedrich Merz fordert, Grenzen dicht machen. Das sagen unsere Nachbarn und die polnische Regierung, die Österreicher haben es ja schon gesagt. Nein, mit uns nicht. Dann ladet ihr nur das Problem bei uns ab. Da sieht man, wie schwierig es ist. Also diese drei Gesichtspunkte miteinander verbinden, aber eben auch zeigen, dass die Regierung nicht nur die Schwierigkeiten beschreibt, die riesig sind, sondern auch tatsächlich durchzugreifen versucht, wie gesagt, ohne Wunder zu versprechen, weil es die nicht gibt.
Braucht die SPD einen personellen Neuanfang? Sie haben einen gewissen personellen Neuanfang jetzt mit dem Lars Klingbeil, wobei das ist ein Neuer, der eigentlich bestens vertraut ist. Was ist da Ihre Einschätzung?
Natürlich ruft man immer nach einer so furchtbaren Niederlage nach den Schuldigen. Aber ich mache es mir nicht so einfach. Und ich habe die Lage ja geschildert. SPD kann sich nicht zurückziehen und Wunden lecken und personale Debatten führen, sondern wir brauchten ganz schnell, weil Regierungsbeteiligung notwendig ist, weil Deutschland eine riesige Verantwortung hat. Wir brauchten einen Verhandlungsführer. Also wurde der Parteivorsitzende Klingbeil auch zum Fraktionsvorsitzenden gewählt und ist damit faktisch Verhandlungsführer. Das schiebt die Frage nach personellen Veränderungen und personellen Erneuerungen nur auf, wenn die Regierung hoffentlich in kurzer Zeit installiert ist, eine vernünftige Koalitionsvereinbarung stattgefunden ist, Ministerposten, Verantwortlichkeiten verteilt wird, dann muss die SPD nochmal sich selber zuwenden und damit auch nochmal nach Personalfragen diskutieren und natürlich auch inhaltliche Fragen diskutieren, wie ich sie vorhin genannt habe. Wo ist der Identitätskern der Sozialdemokratie? Wir müssen unser Erscheinungsbild und das, was wir sind und was wir wollen und tun, wieder klarer putzen, sauberer machen, sichtbarer machen.
Wie beurteilen Sie da jetzt aus dem Innern etwas gesprochen? Sie kennen natürlich alle betroffenen Persönlichkeiten, Sie kennen auch die interne Stimmung. Wie ist denn jetzt eigentlich die Seelenlage in der SPD? Haben Sie das Gefühl, dass man, es ist immer schwierig nach so einer Niederlage, es ist ja unangenehm, da den Tatsachen ins Auge zu schauen. Glauben Sie, dass da die Diskussionen, die jetzt stattfinden, offen sind, dass man da auch wirklich selbstkritisch ist, dass man sich die Frage stellt, ja, wie konnte es sein, dass zum Beispiel auch Hunderttausende von Wählern zu dieser AfD abgewandert sind? Das muss uns ja massiv zu denken geben. Die FAZ hat von einer neuen Arbeiterpartei gesprochen, da der AfD. Glauben Sie, dass die Parteiführung, dass auch die Parteimitglieder, die da etwas zu sagen haben, der Vorstand, dass die innere Offenheit und auch das Gesprächsklima haben, dass man hier zu einer sachbezogenen Diskussion und auch zu Problemlösungen kommen kann?
Das wird man sehen. Die Situation ist ja so, dass das überdeckt wird durch die notwendigen Debatten über die Koalition, die notwendigen Debatten über Deutschlands Verantwortung angesichts des Verrats von Trump an der Ukraine. Man muss so sehen, das ist doch ein erschütternder Vorgang.
Auf das wir noch zurückkommen werden, aber bleiben wir noch beim deutschen Thema.
Ja, aber es ist ein erschütternder Vorgang. Das überlagert man natürlich zunächst alles. Und ob es dann gelingen wird, in der Partei eine solche Debatte zu führen, das wird man sehen. Ich wünsche mir nur, dass die lieben Genossinnen und Genossen es sich nicht so einfach machen und nur mit dem Finger, dem moralisch empörten Finger, auf die Parteiführung zeigen, sondern auch bei sich selber nachfragen. Ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen, wie schwierig die Lage ist. Die Berliner SPD, das heißt ihre Funktionäre, haben sich erlaubt, den einzig bekannten Kandidaten, den ehemaligen regierenden Bürgermeister Michael Müller, nicht an die Spitze der Kandidatenliste zu setzen, sondern irgendwo nach hinten entschwinden zu lassen und an die Spitze einzusetzen, der noch nicht mal mir bekannt war. Da merkt man, was in dieser Partei los ist, wie sehr es Funktionäre gibt, die den Kontakt nach außen und eine Wahrnehmung dessen, wie die Partei wirkt bei anderen, wie das verloren gegangen ist. Also diese Art von Selbstkritik, auch eine, wie ich beklage, eine Verzettelung der SPD. Also ich bin heute noch fassungslos, wie die SPD die Cannabis-Freigabe als einen großen Erfolg feiern konnte. Wie umstritten das ist, ich will in der Sache mich gar nicht äußern, aber das sind doch nicht Themen, die Mitte der Gesellschaft berühren, die arbeitende Mitte. Oder auch das ständige Theater um Gendern und vergleichbare Dinge, Selbstbestimmungsrecht. Alles nicht unwichtige Themen, aber sie sind doch nicht die wichtigsten. Also wieder wahrzunehmen, was sind die Hauptfragen, die Hauptthemen der Gesellschaft und was sind Nebenthemen. Damit sind Nebenthemen nicht vollkommen von der Tagesordnung, aber sozusagen die Gewichtung wieder sichtbarer zu machen. Darüber muss die SPD selber debattieren, weil sie sonst ein Verein wird von unterschiedlichen Interessenklüngeln, die natürlich ganz lautstark sind. In der SPD Berlin gibt es eine sehr energische und kampfstarke Arbeitsgruppe Queer. Das ist legitim, dass alle ihre Interessen vertreten, aber wir müssen doch erreichen, wo sind die Konsense, die Kompromisse, die eine Mehrheit dieser Gesellschaft berühren, wo es um Grundfragen der sozialen, der wirtschaftlichen Zukunft des Landes geht, auch der Zukunft unserer äußeren und inneren Sicherheit.
Ich habe natürlich die Frage auch etwas mit Bedacht gestellt, weil Sie selber, und ich meine, Sie sind jetzt ja auch nicht unbedingt der immer auf die Pauke gehauen hat, Sie sind ein differenzierter Politiker, auch der leisen Töne, und man hat ja gestaunt, vor einigen Jahren sind Sie da ja auch gewissermaßen etwas ins Visier einer, wie soll ich das sagen, ein bisschen Meinungspolizei gekommen. Plötzlich hat man dem Wolfgang Thierse gesagt, bestimmte Äußerungen, bestimmte Kritik an der SPD sei unerwünscht, ja, braucht die SPD ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, geistige Freiheit, hier geistige Frischluft. Sie haben das ja selber ein bisschen zu spüren bekommen.
Ja, aber die Auseinandersetzung habe ich ja vollständig gewonnen. Also diejenigen, die da mich kritisierten und meinten, ich sei ein Reaktionär, einer von gestern, die haben sich ja im Grunde am Schluss entschuldigt bei mir, weil eine Mehrheit auch der Sozialdemokraten sagte, wenn es einen Ursozialdemokraten gibt, dann ist es eher Wolfgang Thierse und nicht andere. Mhm. Also ich glaube schon, dass das geht. Dass auch in einer Volkspartei, selbst wenn sie jetzt in den Wahlergebnissen kleiner geworden ist, ganz unterschiedliche Meinungsgruppen und Interessen, das gehört dazu. Diese Debatten müssen wir austragen. Aber wir müssen fertigbringen, als Volkspartei sozusagen immer auch zu sagen, was sind die tatsächlichen, die eigentlich gewichtigen Themen einer Mehrheit in dieser Gesellschaft, um deren Lösung wir uns kümmern. an erster Stelle. Und dann kann man an zweiter und dritter Stelle auch spezielle Themen berücksichtigen und eine Lösung zuführen. Darum geht es mir wieder. Die Konzentration der SPD auf die Fragen sozusagen der gesellschaftlichen Mitte, der arbeitenden Mitte dieser Gesellschaft. Und das sind eben Fragen der inneren und äußeren Sicherheit, der wirtschaftlichen und sozialen Zukunft des Landes.
Werden wir ganz konkret, wo sollte die SPD jetzt Ihrer Meinung nach Zugeständnisse machen der CDU bei diesen Koalitionsverhandlungen? Wo müssen Sie kompromissbereit sein?
Die SPD ist schon kompromissbereit. Aber jetzt geht es zunächst mal um die Frage, wird es gelingen, eine Finanzierungsgrundlage für die beiden großen Herausforderungen zu vereinbaren, nämlich mehr zu tun für die äußere Sicherheit, also für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und Europas angesichts der imperialistischen Gefahr durch Putin-Russland und angesichts des Verrats von Trump an der Ukraine und der Zerstörung des Westens als Wertegemeinschaft. Das passiert ja gerade. Trump zerstört den Westen als Wertegemeinschaft. Das ist eine riesige Herausforderung. Dazu muss Deutschland beitragen, dass Europa sich verteidigen kann. Aber da die Selbstbehauptung Europas natürlich nicht nur eine militärische Angelegenheit ist, sondern ganz wesentlich eine wirtschaftlich-soziale Angelegenheit, geht es auch darum, ob wir ein großes Investitionsprogramm in die Infrastruktur, in die Modernisierung der deutschen Infrastruktur, in Innovation zustande kriegen. Diese beiden Herausforderungen. Und da geht es jetzt der Streit darum, ein Sondervermögen oder eine Reform der Schuldenbremse, weil die dogmatische Handhabung der Schuldenbremse im Grunde etwas Suizidales hat. Das ist eine Selbstfesselung der Kräfte in Deutschland. Das ist unvernünftig. Und ich hoffe, dass es gelingt, wie auch immer das technisch geregelt wird. Da bin ich nicht Fachmann genug und da sitzen die ja wahrscheinlich jetzt kräftig dran und die Köpfe rauchen, ob Sondervermögen, was ja immer dann zeitlich befristet ist und begrenzt, oder ein Mechanismus, der sozusagen den Finanz-, Wirtschafts- und Sozialstaat wieder besser atmen lässt. Wir sind ja de facto, um einen Terminus technicus zu nennen, wir sind ja de facto in einer Notlage, in einer äußeren Notlage und in einer wirtschaftlich-sozialen Notlage. Und deswegen ist es notwendig, einerseits, dass der Staat handlungsfähiger wird und andererseits, dass natürlich auch die Kräfte der Marktwirtschaft entfesselt werden. Und deswegen gehört es dazu, und weil Sie nach Kompromissbereitschaft gefragt, natürlich werden wir entbürokratisieren müssen, auch bestimmte staatliche Regeln, die immer ihre Vernunft gehabt hatten, ihre Gründe gehabt haben, dass man genau überprüft, was brauchen wir da weniger. Wir werden auch darüber reden müssen, wie die Zukunft des Sozialstaats aussieht, als angesichts der großen demografischen Herausforderung. Wenn wir alle älter werden, hat das Folgen? Renteneintrittsalter, Rentenhöhe, Rentenbeiträge, die Kosten des Sozialstaats, nur um ein Beispiel zu nennen. Dann wird man, und ich hoffe, dass gerade CDU und SPD, die in der Vergangenheit schon viele gemeinsame große Reformen auf den Weg gebracht haben, dass sie sich da auch einigen können.
Wo sind die roten Linien? Jetzt auch aus SPD-Sicht gesprochen, wo würden Sie sagen, da dürfen wir unsere Seele nicht verkaufen, da ist die ganz klare Abgrenzung auch von einer CDU, einer, man muss sagen, auch etwas flexiblen CDU des Friedrich Merz. Er hat ja auch einige Positionen da gewechselt in den letzten Monaten und Jahren, aber wo ist für die SPD Ihrer Meinung, bei welchen Themen die rote Linie?
Also ich hoffe sehr, dass die CDU hinreichend flexibel ist. Also sie wird nicht alles, was sie vor der Wahl verkündet hat und gefordert hat, durchhalten können angesichts der Weltlage und der wirtschaftlichen Lage. Nein, die rote Linie der SPD ist nicht eine Linie, sondern ist eine Grundüberzeugung. Ich habe sie schon genannt. Die Kosten und die Schmerzen einerseits und die Gewinne und Früchte des wirtschaftlichen, sozialen, technologischen Wandels müssen fair und gerecht verteilt werden. Es darf nicht sein, dass bei all den Operationen, die wir jetzt machen müssen, auf der einen Seite die wirklich Vermögenden die Nutznießer sind und die große Mehrheit der Bevölkerung die benachteiligt, die Schmerzen zu tragen hat. Wir haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten schon eine durchaus drastische Zunahme der Reichtumsarmutsunterschiede in Deutschland erlebt, der Vermögensungleichheit. Auch daran muss man gehen, weil das eine menschliche Erfahrung ist. Lasten, die geteilt werden, die tragen Menschen besser. Aber wenn eine Mehrheit sieht, wir tragen Lasten, uns kostet etwas, unsere Renten werden niedriger oder unsere Gehälter steigen weniger oder so weiter. Und bei den anderen nehmen die Gewinne und die Einkommenszuwächse dramatisch zu. Dann werden die Reformen nicht akzeptiert werden. Dann hilft das extremistischen Parteien auf jeden Fall. Dann wird der soziale Protest zunehmen. Denn wir können doch ahnen. Ich sag's mal etwas pathetisch. Die idyllischen Zeiten der alten Bundesrepublik, die sind vorbei. Dramatischer Wandel, Zunahme von Verteilungskonflikten. Weil ja das Selbstverständliche der alten Bundesrepublik, das habe ich immer aus der DDR im Osten lebend mit großem Neid gesehen oder mit Respekt, wie immer Sie wollen. Die Geschichte der alten Bundesrepublik war eine Geschichte des wirtschaftlichen Wachstums und der ständigen Wohlstandsmehrung. Das hat die Stabilität der bundesdeutschen Demokratie begründet. Wenn man jetzt erlebt, dass diese Zeiten nicht mehr so da sind, angesichts der Weltlage, der veränderten Konfliktlage, der Wandlung unterschiedlicher Art, härtere Globalisierungskonflikte, Migration, demografischer Wandel, innere Pluralisierung der Gesellschaft, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, die große ökologische Herausforderung, ich nenne nur die Stichworte, dann sieht man die Selbstverständlichkeit, dass wirtschaftliches Wachstum zu Wohlstandsmehrung führt, dass es beides immer noch gibt, das ist nicht mehr gesichert. Jetzt wird sich erweisen, ob unsere Demokratie eine Schönwetterdemokratie ist oder ob wir begreifen, dass Demokratie nicht identisch ist mit ständiger Wohlstandsmehrung, dass Freiheit nicht identisch ist mit immerfort steigendem Wohlstand. Jetzt wird sich zeigen müssen, was uns Deutschen und was uns Europäern unsere Freiheit wert ist, was wir dafür einzusetzen bereit sind. Darum geht es, nicht nur in Deutschland, sondern in den europäischen Ländern insgesamt, angesichts der Auseinandersetzung mit autoritären und diktatorischen Regimen, mit einer Entwicklung, die ich für das Dramatischste halte, nämlich, dass der Trump dabei ist, gewissermaßen die Welt in drei Imperien auszuteilen und alle anderen sind irgendwie Vorhöfe. Mhm. Also was jetzt gerade passiert ist, zeigt doch, der Trump behandelt Europa wie ein Vasall. Und da muss Europa fertigbringen, sich selber zu behaupten. Mhm. Und da geht es um militärische Kraft, aber geht es ganz wesentlich auch um wirtschaftliche Kraft. Und da geht es ganz gesellschaftlich auch um zivilgesellschaftliche Kraft. Also nicht nur. Ich könnte es auch noch mal anders sagen, in anderen Formulierungen. Was macht Europa so besonders und so kostbar? Wenn ich es richtig beurteile, und ich glaube, ich sage nichts sehr Originelles, ist es eine Dreieinigkeit. Erstens der Fähigkeit, wissenschaftlichen, technologischen, wirtschaftlichen Fortschritt zu organisieren und damit Wohlstand auch zu vermehren. Zweitens das zu verbinden mit sozialem Ausgleich, mit einem funktionierenden Sozialstaat. Und drittens unter Rechtsstaatlichkeit und der individueller Freiheit. Diese Dreieinigkeit ist das Besondere von Europa, ist seine Erfolgsgeschichte. Die anderen Modelle, wenn ich China als ein wirtschaftliches Erfolgsmodell nenne, oder die USA, ohne Zweifel ein Erfolgsmodell, die haben diese Dreieinigkeit nicht. Und genau das gilt es zu verteidigen in härterer globaler Konkurrenz, in härterer, offensichtlich auch imperialer Konkurrenz. Das ist die große Herausforderung Europas und Deutschland ist davon, weil es eben ein relativ großes und wirtschaftlich starkes Land, ein wichtiger Teil der Selbstbehauptung Europas.
Und nur ganz kurz nachgefragt, das wäre für Sie jetzt auch eigentlich die wichtigste politische Priorität, sozusagen diese Selbstbehauptung eigentlich Europas und Deutschlands wichtiger noch als jetzt die Migrations- und wirtschaftlichen Fragen? Ist das für Sie die zentrale Priorität jetzt?
Das ist die zentrale Aufgabe. Das Migration ist ein Unterthema. Da. Natürlich muss Deutschland wie Europa auch mit diesem wahrscheinlich anhaltenden Migrationsherausforderung fertig werden. Aber wir wissen doch auch, vielleicht ist das zu vereinfacht ausgedrückt, Integration gelingt, wenn die Quantitäten derer, die zu integrieren, nicht zu groß sind. Diese Herausforderung muss man annehmen. Wenn man Integration meistern will, ist es auch vernünftig, Zuwanderung zu begrenzen und zu regeln. Ich habe genannt, und zwar so, dass Menschlichkeit nicht flöten geht dabei. Aber auch so, dass sozusagen unsere wirtschaftliche Zukunft durch Zuwanderung auch gesichert wird. Also das ist, aber wie gesagt, es zu verkürzen auf das Migrationsthema, das heißt zugleich eine Illusion wecken. Erstens, weil das Migrationsthema nicht so leicht zu lösen ist. Und zweitens, weil dann immer noch die riesige Herausforderung Putin-Russland, die riesige Herausforderung der USA, die ja auch einen Wirtschaftskrieg de facto beginnen, Trump liebt Zölle. Man könnte, wie die Ökonomen sagen, das hat suizidale Züge, das schadet auch der amerikanischen Wirtschaft. Aber zunächst mal ist es eine Verschärfung von globaler Konkurrenz. Und auch das ist eine Herausforderung der Selbstbehauptungskräfte Europas.
Aber wie stellen Sie sich das vor? Das ist ja interessant, das ist vor allem aus deutscher Sicht. Ich meine, Deutschland ist ja das Land, das eigentlich eine sehr enge transatlantische Freundschaft hat. Und plötzlich sieht man sich jetzt gewissermaßen an einem Konflikt, und ich überspitze das jetzt ganz bewusst, an zwei Fronten. Sie haben jetzt einen Konflikt mit Russland im Osten, Sie haben einen Konflikt mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Angesichts der Probleme, die Deutschland hat, auch der Wettbewerbsfähigkeitsprobleme, der Wirtschaftsprobleme, die ja bei diesen Wahlen eine große Rolle gespielt haben. Wie realistisch ist das, dass man hier überhaupt auf einen Konfliktkurs mit USA und Russland geht? Wie soll das geschehen? Wie würden Sie das organisieren, wenn Sie jetzt da der Parteipräsident wären der SPD? Wie würden Sie das in diese Koalitionsverhandlungen einbringen? Dann sind Sie ja plötzlich mit allen Ihren Partnern, vor allem auch mit den Amerikanern, über Kreuz.
Nein, Europa und Deutschland sollen keinen Konfliktkurs fahren. Sie müssen nur reagieren auf den Konfliktkurs, den Trump fährt. Wenn Trump Zölle erhöht, wenn Trump die Ukraine verrät, wenn Trump die Sicherheitsgarantien für Europa aufgibt und sagt, das ist eure Sache, ihr kümmert, ja, dann müssen wir diese Herausforderung annehmen. Natürlich immer auch dem Versuch, die Europa bei uns zu behalten. Der ursprüngliche Sinn der NATO, Sie kennen das Sprüchlein, war ja, USA in Europa zu behalten, die Russen rauszuhalten und Deutschland unten. Das Letztere ist entfällt, weil alle unsere europäischen Nachbarn sagen, Deutschland ist ganz wichtig, es muss mit ins Zentrum der europäischen Zukunft gehören. Aber natürlich müssen wir ein Interesse haben, dass Trump sich nicht vollständig durchsetzt. Und noch gibt es eine leise Hoffnung, dass es auch ein anderes Amerika gibt. Und nicht nur Trump, nicht nur diese abenteuerlich disruptive Politik, die ja in jeder Hinsicht um sie schlägt. Auch eine, wie ich meine, dumme Politik. Wie will er was gegen Russland erreichen, wenn er überhaupt was gegen Putin erreichen will, wenn er vorher schon alles in allen Punkten nachgibt? Der Sinn von Verhandlungen ist, im Ergebnis wechselseitig Kompromisse zu erreichen. Aber wenn man vorher schon alles aufgibt und im Grunde die Ukraine verrät und sagt, für die Sicherheitsgarantien, die USA abgegeben haben, ich erinnere an das Budapester Abkommen von 1994, damit die Ukraine ihre Atomwaffen abgibt, haben Russland, USA und England Sicherheitsgarantien übernommen. Auch das verrät. Trump ist vertragsbrüchig, was das für die künftige Welt bedeutet. Für eine Welt, die bisher ja einigermaßen funktioniert, dass es Verträge und Regeln gibt. Und jetzt sieht man nicht nur, Putin zerstört Regeln und macht eine regelbasierte Welt kaputt, sondern auch die Trumpsche USA machen das. Das ist verheerend. Und auch da ist wieder die Herausforderung, ob es Europa gelingt, vielleicht sogar mit anderen Teilen der Welt. Es gibt ja nicht nur China und Russland und die USA, es gibt ja auch Brasilien, es gibt Afrika und so weiter. Mit anderen Teilen der Welt sozusagen dieses Interesse zu verteidigen an Verträgen, an geregelten Beziehungen, an Beziehungen auf Gleichrangigkeit. Das ist ihre. Und das kann nicht eine Nation erleichtern, das kann nur, da ist Europa wichtig. Und natürlich, wenn es dann wieder eine deutsche Regierung gibt, die handlungsfähig ist, dann wird es darum gehen, dass dass Deutschland und Frankreich und England wieder deutlich sichtbar und Polen und Italien zusammenwirken, nicht nur in Verteidigungsfragen, sondern auch in wirtschaftlichen Fragen, in Fragen der wirtschaftlichen und sozialen Selbstbehauptung Europas.
Glauben Sie, dass Friedrich Merz der Politiker ist, der in dieser aufgewühlten Zeit den richtigen Kurs findet? Haben Sie Vertrauen? Glauben Sie, der wird das gut machen?
Das werden wir sehen. Ich bin ja kein Prophet. Ich weiß nur, erstens, er hatte bisher noch nie ein Regierungsamt inne. Er hat also auch noch nie so etwas führen müssen wie Kompromissverhandlungen. Kompromissfähigkeit ist aber ein wichtiger Teil von Regierungsfähigkeit, wenn man nicht Alleinherrscher sein will. Und das heißt, man muss ausgleichen, man muss miteinander führen, also nicht nur wie Merz bisher gelegentlich den Eindruck erweckt haben, mal ein starkes Wort sagen, sondern man muss einen Laden führen miteinander. Und man wird sehen, ob er das kann. Das heißt, er muss auch verlässlich sein. Das sind die Deutschen ja auch gewohnt. Merkel hat 16 Jahre regiert, weil sie immer wieder, um welchen Preis auch immer, das ist ja eine Frage der Historiker, wie sie das bewerten, weil sie immer den Eindruck von Verlässlichkeit erzeugt hat.
Haben Sie da Zweifel bei Herrn Merz?
Wir werden es sehen. Also wie gesagt, das ist ja zunächst mal nur eine Tatsachenfeststellung. Er hat bisher keine Regierung geführt. Er musste nicht Kompromisse eingehen. Er konnte verbal radikal sein. Er ist ja gelegentlich auch impulsiv. Aber all das, man kann vieles lernen in der Politik. Das ist das Schöne an der Politik, dass man lernt.
Zum Schluss noch ein Thema, das ja Sie ganz besonders beschäftigen muss. Ich habe es eingangs gesagt, Sie kommen aus Breslau. Sie haben die DDR erlebt, Sie haben den Untergang der DDR erlebt. Sie kennen die Seelenlage der Ostdeutschen sehr gut natürlich als Politiker, hier auch an der Schnittstelle, wenn man so will, zwischen Ost und Westen. Jetzt haben wir das Phänomen, dass in dem Osten, in Ihrem Osten, die AfD die stärkste Partei ist. Von außen betrachtet wirkt das ja fast wie ein absurder Rücksprung in die Geschichte. Wenn man die Landkarte anschaut, Sie haben einen Ostteil, der ist blau. Und dort, wo die innerdeutsche Grenze einstmals stand, Berlin etwas ausgenommen, Sonderfall, haben Sie eine Linie und da ist das schwarze Berlin. Eine Art ist das schwarze Deutschland, das CDU-Deutschland. Sind wir in Deutschland jetzt in einer Art kalten Krieg zwischen Ost und West, beziehungsweise wie erklären Sie sich das? Was ist jetzt da eigentlich das Problem? Sie haben von einer rechtsextremen Partei oder in Teilen rechtsextremen Partei gesprochen. Sind die Ostdeutschen, haben die ein Flair für den Rechtsextremismus? Was ist hier passiert? Was ist falsch gelaufen, dass hier diese Landesteile, Sie sind ein Politiker der Wiedervereinigung, dass die so auseinanderdriften konnten. Es macht zumindest den Anschein, wenn man da auf die Wahlergebnisse schaut. Was ist da Ihre Diagnose? Das ist ja auch ein ganz vertracktes Thema, das man auch ansprechen muss.
Ja, ja. Also Sie stellen eine Frage, auf die man nicht sehr kurz antworten kann. Also wir müssen.
Die Frage war auch schon relativ lang formuliert, also holen Sie aus.
Ich muss jetzt sehr lange antworten. Natürlich ist das ostdeutsche Ergebnis noch mal besonders bitter. Aber man muss es gleich wieder relativieren. Dort hat die AfD zwischen 32 und 39% bekommen, so in den ostdeutschen Ländern, mit Berlin ausgenommen. Aber Berlin ist ja kein ostdeutsches Land. Aber, füge ich hinzu, im Westen sind sie bei 17, 18% gelandet. Das relativiert den Unterschied. Bei den letzten Wahlen war die AfD in Osten Deutschlands bei 17, 18%. Ich will nicht hoffen, dass, um es etwas ironisch zu sagen, in Sachen AfD Ostdeutschland die Avantgarde ist und der Westen dann nachholt. Es ist nicht so ganz leicht zu erklären, was da passiert. Das ist eine ganz, ganz eigentümliche Mischung. In Ostdeutschland gibt es eine diffuse, heftige Unzufriedenheit, die sich aus widersprüchlichen Quellen schweißt. Erstens, der erste Widerspruch, den ich beobachte und der durch ganz viele Umfragen belegt ist. Ganz viele sagen, alles ist furchtbar. Alles ist schlecht geworden. Die Zukunft ist schwarz, schwarz, schwarz. Und wenn man sie fragt, wie geht es Ihnen persönlich, sagen sie, mir geht's gut. Also dieser Widerspruch zwischen der Bewertung der eigenen Lage und der Bewertung der allgemeinen Lage und der Zukunft ist eklatant. Das heißt, das Motiv, AfD zu wählen, ist reduziert nicht so einfach, wie häufig erklärt wird, aus einer miesen, schlechten ökonomisch-sozialen Lage. Die AfD wird in Ostdeutschland nicht gewählt von den Arbeitslosen und Armen nur, sondern von der Mittelschicht ganz breit. Und das hat etwas mit dieser diffusen Unzufriedenheit zu tun. Und die allgemeine Lage wird ja auch bewertet, weil es Empörungseinflüsse gibt. Es gibt die asozialen Medien. Die AfD ist als Empörungsunternehmen höchst erfolgreich unterwegs. Es kommt hinzu, das immer so schwer zu erläutern, natürlich ein Weiterwirken einer autoritären Prägung aus der Vergangenheit, aus DDR-Zeiten. Man erwartet von der Politik alles, und da die Politik die Wunder nicht liefert, verachtet man sie zugleich. Man erwartet ganz schnell eine Lösung. Das Thema Migration, das so viel ängstigt, da erwartet man ganz schnelle Lösung. AfD verspricht sie. BSW hat sie auch zu versprechen versucht, ist damit nicht ganz so erfolgreich. Aber es gibt diese schnellen Lösungen nicht. Man muss deswegen auch noch sehen, in Ostdeutschland gibt es so eine Gefühlslage, die natürlich auch sich erklärt aus der Dramatik der Veränderungen der 90er und 2000er Jahre. Da hat sich alles geändert. Es war ja eine vollständige Transformation. Das hat zu viel Schmerzen und zu viel Unsicherheit, aber die Erfahrung von Arbeitslosigkeit, die Angst vor Arbeitslosigkeit, dass man seinen sozialen Status verloren hat, so auch Entwertungsgefühle hatte. All das gehört dazu. Und jetzt kommt die nächste Rolle der Veränderungen. Dass dann Menschen sagen, nicht schon wieder, dass sie veränderungsmüde sind, dass sie sich gegen Veränderungen wehren und denen glauben wollen, die ihnen versprechen, das muss gar nicht sein. Grenzen können wir dicht machen. Europa ist Unsinn. Der Euro ist Quatsch und so weiter. Dass Menschen sozusagen in dieser Veränderungsverunsicherung und in der angstvollen Abwehr den Botschaften der Populisten glauben wollen. Auch das gehört mit zur Wahrheit. Dann gibt es eine ganz eigentümliche, nicht so leicht zu erklärende, besondere Friedenssehnsucht gegenüber Russland, wo die Leute sozusagen sagen, wir dürfen doch den Russen nicht so wehtun, wir können doch denen nicht alles behaupten. Das ist ganz eigentümlich, wo wir doch eine sowjetische Kolonie gewesen sind. Also, ich höre mal auf, man muss sehr viele unterschiedliche Faktoren erklären, um das zu begreifen und auch zu begreifen, dass das inzwischen eben nicht mehr nur einfach Protest ist, ökonomische Unzufriedenheit ist, sondern eben auch darin sich eine autoritäre Prägung manifestiert, ein anderes Verständnis von Demokratie, sozusagen auch politisch-ideologische Überzeugungen, die AfD tragen. Schließlich sind die AfD-Ideologen und Propagandisten geradezu generalstabsmäßig in den Osten gegangen. Sie gucken doch mal hin, die wichtigsten Figuren der AfD auch im Osten sind Wessis. Höcke ist das bekannteste Beispiel. Oder Gauland oder andere. Die haben sich mit dem richtigen Riecher gesagt, das ist eine verunsicherte Bevölkerung, die in den Transformationsschmerzen empfänglich ist für unsere einfachen, radikalen Botschaften. Und diese Ernte geht auf. Und deswegen ist die Antwort darauf nicht, dass es ganz schnell geht, sondern wir brauchen überzeugende Regierungsarbeit, ohne Zweifel. Probleme verringern, aber wir müssen auch die Demokratieherausforderung annehmen. Es ist die Demokratie muss auch von den Demokraten an der Basis verteidigt werden.
Und ist es da richtig, Ihrer Meinung nach, und das hat man ja versucht, jetzt eigentlich die AfD mehr oder weniger etwas auszuschließen, jetzt in letzter Zeit nicht mehr, man hat sie auch eingeladen in diese Diskussionen am Fernsehen, aber diese Brandmauer, die vielbeschworene, ist ja relativ früh schon errichtet und auch angemahnt worden. Ist das der Weg? Man kann sagen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich meine, je mehr man da eigentlich ausgegrenzt hat, desto stärker sind da diese Parteiexponenten geworden. Ist das der richtige Umgang? Oder wären Sie dafür, dass man die stärker einbezieht, auch sich inhaltlich intensiver auseinandersetzt? Was ist da aus SPD-Sicht Ihre Strategie? Sind Sie auch ein Verfechter der Brandmauer oder sagen Sie, nein, man muss da mit anderen Methoden, man kann sagen demokratisch, ja, in der Demokratie widerlegen, bessere Meinungen, bessere Überzeugungen, bessere Leistungen. Was ist da Ihr Rezept?
Sie sagen es, also die AfD ist ja nicht wegen der Brandmauer stärker geworden, nicht durch die Ausgrenzung, sondern aus Gründen, die ich, vielen Gründen, die ich zu beschreiben versucht habe. Nein, natürlich geht es um die inhaltliche Auseinandersetzung. Nur weil eine Partei demokratisch gewählt ist, muss sie selber noch nicht demokratisch sein, das wissen wir aus unserer Geschichte. Und nur weil sie demokratisch gewählt ist, muss sie noch nicht in einer Regierung sein, sondern da muss man sich inhaltlich übereinstimmen, da muss man gemeinsame Politik machen können. Und das inhaltliche Angebot der AfD ist ja ziemlich reduziert. Sie hat auf die meisten Fragen, auf die meisten Herausforderungen gar keine inhaltliche Antwort. Interessiert die Leute nicht. Weil in ihrer Verärgerung, ihrer Wut, in ihrer Verunsicherung, in ihren gigantischen Erwartungen, sie gar nicht inhaltlich prüft, was da stattfindet. Das hat man ja gesehen in den Landtagen, wie die Landtagsfraktionen der AfD sich aufgelöst haben, zerstritten haben. Da ist nur sozusagen der Krawall, das Dagegensein spielt eine Rolle. Und das erzeugt Echo wiederum bei Leuten, die in ihrer Verärgerung, Wut, Empörung, gigantischen Erwartungen sozusagen emotional angesprochen werden. Also inhaltlich überzeugende Regierungsarbeit, inhaltlich überzeugende Argumentation und Kommunikation, dem kann man nicht ausweichen, aber das ist nicht nur eine Sache der Regierenden, nicht nur oben, sondern es ist eine Sache auch an der Basis der Gesellschaft, dass die demokratischen Bürger von Kollege zu Kollege, von Nachbar zu Nachbar, von Verwandten zu Verwandten, von Gemeindemitglied zu Gemeindemitglied miteinander diskutieren. Das ist es, weil meine Erfahrung ziemlich einfach ist. Ich habe das oft genug erlebt. Es gibt so eine Vorwurfsdistanz. Tritt einer auf, der AfD-Anhänger ist oder bereit ist, sie zu wählen, und lauter Beschimpfungen und Vorwürfe. Und wenn man als Politiker antwortet, sind die gar nicht mehr bereit zuzuhören. Aber wenn ich von Nachbar zu Nachbar ist, da gibt es die Vorwurfsdistanz nicht, sondern da muss man, was ist der Grund deines Ärgers? Worauf bist du wütend? Warum meinst du, die AfD könne es besser? Das ist eine andere Diskussionsebene. Nee. Aber deswegen, Brandmauer meint ja nur, dass wir aus starken historischen Gründen Demokratiefeinde nicht einladen sollten, in einer Demokratie Anteil an der Macht zu haben. Das führt immer zur Vernichtung der Demokratie. Wir müssen doch sehen, und wir sehen das doch gegenwärtig in der Welt, Demokratien werden nicht nur von außen gefährdet, sondern sie werden auch von innen zerstört, unter anderem durch Wahlen oder durch Übernahme von Verantwortung in der Demokratie durch Feinde der Demokratie. Und das muss klar sein. Das Wort Brandmauer ist schon fast zu Strudel geritten. Aber diese einfache Tatsache, dass wenn man Demokratiefeinden Anteil an der Macht in der Demokratie ist, führt das immer zur Zerstörung der Demokratie. Mindestens zu ihrer dramatischen Gefährdung. Diese historische Lektion darf man nicht vergessen.
Glauben Sie, dass doch bis zu 40% der Wähler in Ostdeutschland die Demokratie in der Bundesrepublik ernsthaft abschaffen wollen?
Ein guter Teil, ja. Nicht die Wähler, aber mindestens die Partei. Also man muss doch ernst nehmen, was die AfD von sich gibt und ihre Funktionäre. Dass nicht alle Wähler der AfD Rechtsextremisten sind, das weiß ich auch. Dass nicht alle Demokratiefeinde sind, aber dass ein beträchtlicher Teil von denen andere Vorstellungen von Demokratie hat, so im Sinne von unmittelbarer Volksherrschaft. Und wir wissen, welche gefährliche Illusion das ist. Ich füge mal hinzu, die kommunistischen Diktaturen nannten sich immer Volksrepubliken. Ja, Volksrepubliken nannten sie sich. Ich will nur sagen, was da sozusagen noch an ideologischen Untergründen mitschwingt. Nicht? Also, dass wir auch mehr Formen in dieser repräsentativen Parteiendemokratien, mehr Möglichkeiten direkte Mitwirkung brauchen. Und die zugleich vor ihrem Missbrauch schützen müssen, das wissen wir auch. Es gibt ja Ideen, Bürgerräte, vieles andere. Das muss alles versucht werden. Aber ich mache mir auch, ich bin ein skeptischer Befürworter solcher größeren Möglichkeiten direkter Beteiligung. Skeptisch, weil ich erstens die Beobachtung mache, viele fordern es, aber wer ist bereit, Zeit, Nerven, Geld für Demokratie auszugeben? Im Alltag. Die Schweiz hat bestimmte Erfahrungen damit, aber sie haben ein geregeltes, sozusagen noch ein übersichtliches Terrain. In einem so großen Land wie Deutschland mit ganz unkomplexeren Verhältnissen ist das viel schwieriger. Und man sieht doch, dass die demokratischen Parteien immer auch Nachwuchsprobleme hatten. Jetzt in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremen, jetzt angesichts der Wahlen, haben die Mitgliederzahlen bei den Grünen, auch bei der Linkspartei, auch bei der SPD zugenommen. Weil plötzlich viele merken, es geht um unsere Demokratie. Und ich sage es noch einmal, das ist für mich ein großer Appell, Timothy Snyder. Deutschland ist gegenwärtig die wichtigste Demokratie der Welt, weil sie eine liberale Demokratie in einem großen Land ist. Und diese Demokratie müssen wir verteidigen in den Herausforderungen der Welt und in den inneren Herausforderungen.
Ich schaue etwas auf die Uhr. Ich habe aber noch zwei Fragen, vielleicht nur ganz kurz zum Schluss in diesem Zusammenhang. Die Linkspartei hat ja auch noch ein interessantes Resultat gemacht. Vielleicht dazu nur eine ganz kurze Diagnose. Was ist da Ihre Einschätzung?
Ja, das ist eine durchaus Überraschung, weil noch vor 3-4 Monaten die Linkspartei vielleicht 4% war oder so. Ich glaube, dass sie ihren Erfolg ganz wesentlich Friedrich Merz verlangt. In dem Moment, wo Merz den Eindruck erweckt, die CDU könne mit der AfD zusammengehen und er das Migrationsthema so in den Vordergrund tritt, hat die Linkspartei gesehen, das ist unsere Chance und hat genau einen Wahlkampf gemacht in diese Richtung. Wir sind die verlässliche Alternative gegen rechts. Wir sind die verlässliche Partei für soziale Sicherheit. Ich glaube, das hat ganz mit dem, nicht anders ist zu erklären, dass das in den letzten 3 Monaten. Und dann haben die natürlich, so habe ich gelesen und gehört, einen fantastischen Wahlkampf gemacht. Sie haben Zehntausende, Hunderttausende Wohnungsbesuche gemacht und so weiter. Da kann man schon neidisch werden als Demokrat.
Und jetzt meine letzte Frage. Wir haben über ziemlich düstere Themen gesprochen. Gefährdung der Demokratie, der Weltfrieden aus den Fugen, die Amerikaner, die da auf einen ganz aus ihrer Sicht merkwürdigen Kurs gehen. Was ist für Sie eigentlich der Lichtblick in der aktuellen Zeit? Woraus schöpfen Sie Hoffnung? Was gibt Ihnen Zuversicht? Wenn man in die Geschichte zurückblickt, hat es ja immer schon düstere Perioden gegeben und die gute Botschaft lautet, dass man es ja irgendwie immer wieder geschafft hat, wenn auch unter großen Opfern. Was ist für Sie im Moment der Lichtblick, das Hoffnungselement da am finsteren Horizont?
Naja, als Christ habe ich gelernt, nie ohne Hoffnung zu sein. Aber als Politiker sehe ich ja auch, dass Gegenkräfte ja wachsen. Also wenn man sieht, dass und wie viele Menschen auf die Straßen gegangen sind, um unsere Demokratie gegen Rechtsextremismus und Demokratiefeindschaft zu beteiligen, dann merkt man, wie viel zivilgesellschaftliche Kraft in diesem Lande auch steckt. Und zum Schluss gibt es diesen schönen Satz von Hölderlin, nicht, wenn die Not groß ist, wächst auch das Rettende. Nein, ja, es gibt sozusagen so eine Art Gottvertrauen, das sozusagen auch ein Vertrauen in Geschichte ist, dass es immer auch Gegenkräfte gibt, dass das Not erfinderisch macht, dass Herausforderungen Kräfte mobilisieren. Und da hoffe ich sehr, dass das für Europa und für Deutschland auch gilt. Die doppelte Herausforderung einerseits des imperialistischen Russland und andererseits eines Trumpschen Imperialismus, dass das Kräfte mobilisiert. Aber wie gesagt, meine Grundüberzeugung ist, das darf sich nicht nur auf die Verteidigungsfähigkeit beziehen, die jetzt besonders wichtig geworden ist, weil wir so großen Nachholbedarf haben in Deutschland und Europa, sondern es muss sich auch auf die wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Kräfte Europas beziehen. Dann werden wir diese riesige, dramatische Herausforderung bestehen.
Herr Thierse, ganz herzlichen Dank für dieses ausführliche Gespräch. Man könnte noch weiter diskutieren, aber wir setzen hier mal fürs Erste einen Punkt. Ganz herzlichen Dank.